Seit letzter Woche ist dieser Stern wieder an. Für gut 2 Monate. Weil es erinnert an diese schwierige Zeit des Wochens. Ich weiß nicht, wem das heute noch aufgefallen ist. Wir haben heute früh mal ganz kurz den Wochenvers betrachtet und die Stelle im Lukas-Evangelium, in der das steht und wie Jesus sich in eine Unterhaltung mischt, wo es um den Tempel geht. Vorneweg ist diese kurze Geschichte, wo er mit den Jüngern beobachtet, was alles in die Kasse eingelegt wird. Und da ist diese arme Witwe mit ihrem letzten Geldstück und dieser ganz kurze Bericht von ihm, dass er sagt, diese Frau hat mehr eingelegt als die ganzen Leute, die aus ihrem Überfluss was abgeben, weil sie hat ihren gesamten Lebensunterhalt Gott geopfert. Und das ist eine Hilfe für uns zu wissen, was unser Einsatz wert ist. Ob wir etwas abgeben von unserem Überfluss oder ob wir alles geben. Das ist auch eine Frage, ob Gott ein bisschen Platz in unserem Leben hat oder ob er der Herr unseres Lebens ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Und es ist bis heute nicht sehr viel anders als in der Zeit damals, dass die Leute, die wenig haben, eher bereit sind, alles zu geben, dieses wenige ganz zu geben, als die vieles haben. Und deswegen lesen wir ja an vielen anderen Stellen in der Bibel, dass Gott die Schwachen auserwählt hat oder dass die in der Welt nichts gelten, diejenigen sind, die bei ihm in Ehre sind. Und das hat genau damit zu tun, weil sie ihr Ganzes ihm zur Verfügung stellen. Und das möchte ich mal voranstellen. Gerade die vielen unter uns, die Verluste in ihrem Leben erfahren haben oder denen ganze Lebensabschnitte geraubt worden sind, manches Mal schon in der eigenen Familie, manches Mal in der Gesellschaft oder vom Umfeld, oder Karrierechancen kaputt gemacht sind. Und dass wir dort nicht drüber trauern müssen, sondern dass wir das als eine Chance sehen, dass Gott aus dem wenigen mehr machen kann als aus den Brosamen, die geben können. Vielleicht ihm sonst nur gönnen würde. Und trotzdem braucht es unseren Glauben, trotzdem braucht es unsere Bereitschaft, dieses Verbliebene ganz zu geben. Aus dieser kurzen Geschichte lesen wir dort weiter, entwickelt sich ein folgender Disput, dass Jesus sich einmal einmischt in das Gespräch anderer, die sich darüber unterhalten, wie schön noch der Tempel ist und wie wertvoll die Steine. Das war ja nicht mal der salomonische Tempel, sondern der wiederaufgebaute unter Zerubabel. Und der dann von Herodes in den Jahren von Rick eben vernünftig restauriert worden war. Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat. Man hat ja nach 5 Jahren Bauzeit das französische Zentralheiligtum, die Kathedrale Notre-Dame, gestern wieder in Dienst genommen. Und es haben sich dabei Politiker aus der alten Welt eingefunden und haben miteinander gefeiert. Und ich denke, solche Situation ist damals gewesen, dass man so sich bewundert. Ich habe in der vergangenen Woche schon mal ganz kurz einen Bericht gehört, dass diese Kathedrale gar nicht mehr so ist wie früher. Die ist, man hat diese Gelegenheit des Wiederaufbaus, des abgebrannten Dachstuhls und der eingeschossenen benutzt, um gleichzeitig das Ganze wieder aufzuhübschen. Hat die Glasfenster geputzt und erneuert und es. Und der berichtet hat im Radio, hat gesagt, überhaupt nicht mehr dieses mittelalterliche Feeling. Das ist wie ein neues Gebäude geworden. Und ich stelle mir so vor, so muss es den Jüngern gegangen sein, die natürlich auch wussten, ja, die Pracht des Tempels und der Salomo, das war ja auch so ein Volkstrauma, war zerstört worden, der Nebukadnezar, und dann ist das so jämmerlich wieder aufgebaut worden. Das heißt, die Alten, die bei der Einweihung des Tempels dabei waren und den Alten, den vorherigen noch kannten, haben geweint und die Stimme des Weines mischt sich mit der Stimme des Jungs. Kann man lesen bei. Also bei Esther. Und dann kommt so ein König, der nicht alles andere als fromm war, aber zumindest die religiösen Gefühle seines Volkes zu fassen vermag, gerade unter der römischen Besatzung, und diesen Tempel dann wieder prachtvoll erstellt. Und was wir sonst kaum haben, Jesus mischt sich ein. Sagt, kein Stein wird davon angegriffen. Und aus dieser Sache entwickelt sich dann das, was wir als Endzeitrede kennen. Und wo auch der heutige Wochenvers daraus stammt. Wenn ihr alle diese Dinge kommen seht, dann, wer weiß, wie es weitergeht, dann erhebt eure Häupter und wisst, dass eure Erlösung naht. Und dann dieses Ganze dazwischen. Jesus sagt, kein Stein wird auf den anderen gelassen werden. Ich bin überzeugt, da spricht er, wenn er 42 Jahre spät. Von diesem Tempel, der ist ja, also es mag so um 30, 33 herum gewesen sein, unsere Zeitrechnung, als diese Geschichte spielt. Und im Jahre 70, unserer Zeitrechnung, haben die Römer den Tempel geschleift. Und der ist ja bis heute glatt. An dieser Stelle ist jetzt eines der zentralen Heiligtümer des Islam, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee stehen an der Stelle, wo dieser jüdische Tempel gewesen ist und wo die gläubigen Juden und die Hälfte der Christenheit hofft, dass dort der neue Tempel steht, von dem in der Frage wird es. Und mit Sicherheit wird es nicht der Tempel Gottes sein. Es wird ein Tempel gebaut werden, wohl, aber eher einer, wo man den Widersacher Jesu huldigt. Alles ist darauf ausgerichtet in unserer Zeit. Und zwischen diesem ersten Wort Jesu, kein Stein wird auf dem anderen gelassen werden, und diesem, wenn alle diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Häupter auf, denn eure Lösung ist nahe gekommen. Es ist eine 2000-jährige Zeit des Gottes. Fast. Wenige Jahre fehlen. Bis 2 Jahrtausende vergangen sind. Und in diesen 2 Jahrtausenden quälen sich Christen oder werden gequält, ja?
Ist das so wichtig, dass die Tempel von Gott?
Wir sind der Tempel Gottes, heißt es.
Zum Beispiel diese Stelle
In Jerusalem.
Ja.
Überhaupt nicht. Bin ich zutiefst auch überzeugt. Natürlich, wir brauchen das nicht. Und Gott braucht das nicht. Denn wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und siehe, ich sah das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, als eine, wie eine für einen Mann, für ihren Mann geschmückte Braut. Und in diesem neuen Jerusalem ist Jesus das Zentrum. Es ist kein Gebäude mehr von Menschen gemacht. Wir haben den alten Tempel, der uns viele Hinweise darauf gibt, wie dieses geistliche Gebäude funktioniert. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche einmal darauf hingewiesen. Eine der Dinge, die mir beim Tod meiner Mutter bewusst geworden ist, war diese Vers aus dem 2. Buch der Chronik, wo es heißt, dass beim Bau des Tempels kein Hammerschlag gehört. Er wurde aus vollständig behauenen Steinen zusammengesetzt. Das bedeutet, wenn wir als lebendige Steine in dieses Haus Gottes eingefügt werden, dann bereitet er uns zu. Dieser neue Tempel, von welchem Jesus Christus der Eckstein ist, ja, Fundament und tragfähige Gründung, in die wir mit hineingebaut werden, ist aus vollständig zubereiteten lebendigen Stein gebaut. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, dann fallen wir fertig. Und ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess. Und deswegen wird diese Winterkrise auch nie langweilig. Weil er uns formt, weil er uns wirklich verändert. Weil es nicht so ist, dann sagt man auch, okay, ich muss eben jeden Tag eine halbe Stunde die Bibel lesen und muss dann regelmäßig fasten und muss jeden Tag so viele Stunden beten. Dann mache ich alles richtig. Sondern Jesus lebt in mir, sein Geist treibt mich. Ich kenne Zeiten, wo ich jeden Tag mindestens 20 Minuten auf den Knien gelegen habe und oft fast eine Stunde. Und die Anliegen Gottes ihm ausgeweint habe. Und ich kenne Zeiten, wo wir als Familie Samstagabend eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden zusammengesessen haben und die Bibel miteinander gelesen haben. Und ich kenne Zeiten, wo wir jeden Morgen abschnittsweise miteinander gelesen und gebetet haben. Und ich kenne Zeiten, wo ich im Laufe des Tages 100 Mal sekundenlang Jesus anrufe, wo nicht die äußere Form des Entscheidens, sondern diese direkte Verbindung. Und das ist das, wohin Gott seine Kinder nimmt. Aber diese Wartezeit wird uns dadurch nicht erspart. Und so schwierig das für Kinder ist, etwas zu erwarten, manche sind in einer inneren Verfassung und können sich freuen dabei und andere sind zutiefst frustriert, dass das noch so lange dauert. Warum dauert das so lange? Kennen wir vielleicht alles so Zeit in unserem Leben. Und andermal sind wir in gespannter Erwartung. So unterschiedlich geht man auch mit dieser Zeit Gottes um. Es gibt Phasen, da können wir das gut aushalten, es gibt Phasen, wo wir leiden und jede Stunde zu lang ist. Das, was der wie uns vorhin gesagt hat, hat mich richtig schlimm getroffen. Gestern Morgen sehr frühzeitig habe ich Hilferufe gekriegt. Ein Freund, ich sage das wirklich, mein einziger Freund in Pakistan, mit dem ich jetzt ein halbes Jahr ganz eng zusammen gearbeitet habe, ganz zuverlässiger Mann. Ist am Tag vorher so schlimm geschlagen worden. Und man hat ihn versucht mit, das ist dann hier schon noch ein Tag dazwischen. Hier oben sieht man den Messer in seinen Nacken. Weil er die gute Nachricht von Jesus weitergegeben hat. Nicht nur gebetet. Das ist ein Mann, der wirklich fastend und betend und dienend in seiner Region unterwegs war. Und er hat in der Nacht das Land verlassen mit seiner mit Teil seiner Familie. Bruder und Schwester sind noch zurück. Es ist seine Kirche verwüstet worden. Es ist der einzige zuverlässige Mann, den ich dort unter den Gläubigen gefunden habe, weil fast alle nur die Hände aufhalten. Heute schon gleich die nächsten Anfragen. Ich denke in einer katholischen Gemeinschaft. Ich bin die Repräsentationsschwester und meine Oberin hat mich auf sie hingewiesen und dann kommt Fotos, wie sie sich um weiße Kinder kümmern. Und jeder braucht natürlich Unterstützung. Und das war ein Mann Gottes, der sorgfältig, dem ich diese Dinge vor Ort an die Hand gegeben hat, der immer von einer Stelle zum nächsten gegangen ist und geprüft hat, ist das wirklich eine Not, die niemand anders hat, Witwen zum Beispiel, oder schwerkranke Leute, oder ist das jemand, der nur auf eine leichte Weise an westliche Hilfe kommt? Das ist Zeit des Wartens. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in dem Gerechtigkeit kommt. die Gemeinde Gottes wartet seit 2000 Jahren. Das ist keine einfache Zeit. Und das, ihr Lieben, kann man auch nicht überspringen durch Weihnachtsfest oder durch Feiern und durch Geschenke untereinander und so weiter. Dieses Leiden, ich will das nicht mehr kaputt reden, das Weihnachtsfest, aber seit Jahrzehnten sind solche großen Feste und auch selbst Geburtstag oder so, selbst für mich, sind immer mit dem Schmerz vor. Weil ich immer weiß, wenn es uns auch gut geht. Ich kenne so viele gläubige Geschwister, die in so tiefen Lücken sind. Nur ein Beispiel. Ihr wisst, dass wir früher ganz regelmäßig in Moldawien als dem ärmsten Land Europas waren. Und haben dort in verschiedenen Gemeinden geholfen. Und ihr wisst, dass wir da unter anderem eben viele Witwen besucht haben. Und jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, habe ich mich gefreut, dass diese alten heiligen Frauen mit ihren kaputt gearbeiteten Händen und oft richtig schlimmen Krankheiten sich so gefreut haben. Und ich wusste, das sind Leute, die können nichts mehr bewegen, aber deren Gebet ist mir sicherlich dafür nicht zu beschäftigt gewesen. Das war das Gebet für mich. Und dann fährst du hin, dann bin ich krank geworden und konnte den Anwender nicht kommen. Und dann ist eine dieser Frauen im Winter erstickt, weil wir nicht so regelmäßig kommen konnten, um ihr für 32 D-Mark ihre 4 Flaschen Fläschchen Spray bringen konnten, damit sie Luft. Solche Dinge, sind Teil der Wartezeit. Sind Teil des Advents. Ich habe seit vorgestern andere Nachrichten gekriegt von Geschwistern aus Syrien. Ja, noch. Haben dort in einer alten Lehrerin im Frühjahr geholfen, ein paar Mal kleine paar Hilfen geschickt. Deutschlehrerin, die sagt: Frank, was passiert mit uns? Weil gestern ist Aleppo gefallen. Heute wird meine Heimatstadt belagert. Ein Tag später ist ganz Syrien in der Hand der Islams. Wer das mitgekriegt hat, hier in Deutschland, die meisten syrischen Flüchtlinge feiern. Ich frage mich, wie viele von ihnen werden denn jetzt zurückgehen? Ich fürchte kaum jemand. Es fürchten sich dort die religiösen Minderheiten. Alle Witten, Christen, kleine drusische Gemeinde, Schiiten, kurdische Nationalität, Weiß-Fasara, sind in diesem Land verschickt worden, aus dem Iran. Alle sind sie jetzt in tiefer Furcht. Man mag von Assad halten, was man will. Er hat versucht, diese extremen Übergriffe niedrig zu halten. Diese Zerstörung mancher Teile der Bevölkerung und mit Sicherheit hat der Westen wieder dazu beigetragen, dass auch dort Tod und Vernichtung hineingetragen wird. Warten. Ich will uns ein paar wenige Worte dazu geben, der Hoffnung, dass uns das hilft, das in den richtigen Zusammenhang zu nehmen. Wir haben dazu als Predigtext aus dem Propheten Jesaja Kapitel 35 einen Text. Ab Vers 3. stärkt die müden Hände. 35. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Siehe da, ist euer Gott, ihr kommt zur Rache. Der Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Wir haben diese Aufforderung noch ein zweites Mal. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Wer weiß, wo das steht. Richtig. In manchen Bibeln steht das als Vergleichstext.
Habe ich? Nee, ich habe es mir mal angeschrieben.
Sehr schön. Also, für diejenigen, die das noch nicht haben, in Hebräerbrief Kapitel 12. Genau. Im Neuen Testament, Hebräerbrief, Kapitel 12. Und da lese ich in dem ganzen Anfang des Kapitel 2, was das hilft, was das bedeutet, Zeit des Wartens. Ab Vers 4. Ihr habt noch Hebräer 12, ab Vers 4. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfen bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch am Mathe, wenn du von ihm bestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Wir verbinden ja mit dem Wort Züchtigung automatisch Strafe. Zuchthaus. Aber da ist das Wort ziehen. Erziehen. Die Züchtigung Gottes ist nie etwas, was uns von ihm wegtreibt. Das ist das, was unsere spontane Verknüpfung damit ist, bei vielen zumindest, wenn sie nicht wirklich liebevolle Eltern gehabt haben. Ich kenne Züchtigung. Ich hatte einen, Gott sei Dank, einen richtig guten Vater, der uns Kinder immer mit seinen Worten ermahnt. Und erst wenn wir permanent widerspenstig waren, dann kann er ziehen. Und dann Gott rausgezogen. Und das war dann auch kein Spaß. Daher hat er es nie gemacht im Affekt. Niemand. Und ich bin nie weggelaufen. Ich wusste dann, wenn ich ihn so lange provoziert habe, das war nicht sehr oft, dass ich das brauchte, wusste ich, dass es nötig war. Und es hat was verändert in meinem Herzen. Es hat die Beziehung zwischen uns tiefer gemacht. Da war auch null Grausamkeit dazwischen, auch so, dass er irgendwie versucht hat, uns Kinder zu verletzen oder so, sondern einfach diese Einkündigkeit zu haben. Und wisst ihr, dass Gott so ist, den ganzen anti-autoritären Erziehungsmethoden der heutigen Zeit entgegen? Und ich halte viel von anti-autoritärer Erziehung im Sinne von gewaltfreier Erziehung. Aber Züchtigung ist gewaltfrei. Ist nur eindringlich. So eindringlich, dass unser Herz sich mit dem Herzen des Vaters verbindet. Und ich bin dankbar, dass ich in unserer Zeit Vater sein durfte, wo die Kinder diese Realität erlebt haben und dass sich wirklich unsere Herzen verbunden haben. Es sind gerade die willensstarken Kinder, die diese Erziehung wirklich brauchen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm bestraft wirst oder zurechtgewiesen. Das ist also nicht das, was wir damit landläufig verbinden. Für viele ist Strafe mit Gewalterfahrung oder mit Bosheit oder mit der Rache oder mit mit Maßlosigkeit verbunden. Den, wen der Herr liebt, den züchtigt er, ergeißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zu züchtigen. Unsere Konversation mit meinem Freund und mir gestern war so: Kannst du bitte Geld schicken? Wir haben gar nichts. Sie mussten am Flughafen, um überhaupt aus Orlando zu kommen, weil sie ein Land wählen mussten, wo man als Tourist hinkommt, um das Wort zu sehen, dass das keine Touristen waren. Da wird dann kassiert. Da nimmt man das Letzte. Sie haben praktisch ihr Letztes, was sie hatten, am Flughafen zahlen müssen, um wirklich aus Orlando zu kommen. Und dann kommen sie in ein Land, dessen Sprache sie nicht sprechen, wo niemand sich auf Englisch verständigt. Wo dann niemand ist, den sie kennen. Sie haben noch einen Tag Hotel, vielleicht sind heute Nacht aus dem Hotel geflogen. Heute Nacht habe ich dann die nächste Nacht, deswegen habe ich gestern noch versucht, irgendwie eine Überweisung zu organisieren. Ich habe heute früh die erste Nachricht wieder gekriegt. Gesagt, wir sind am Fasten. Unsere Verbindung zu Jesus ist so fest wie vorher. Gestern war er wankend einen Tag. Gestern war diese Not, mit einmal Haus verloren zu haben, Sicherheit verloren zu haben, Teile der Familie verloren zu haben. Er ist als Mann verantwortlich, auch für seine unverheiratete Schwester. Alles zurückzulassen. Einen Tag, heute war sein Glaube wieder fest. Das zeigt mir, das ist ein gezüchtigter Bruder. Das ist keiner, der dann mich Tag und Nacht bestürmt, wann schickst du endlich Geld? Richtig. Das wäre richtig, der hat nichts. Sondern der mir heute früh Segen wünscht. Und mich beruhigt. Ich sage das, meine lieben Freunde. Gott will uns erziehen, damit wir belastbare Menschen sind. Damit wir auch in schwierigen Situationen andere eine Stütze sind. Das ist der ganze Sinn von Erziehung auch. Von Eltern mit ihrer in der Regel größeren Lebenserfahrung ihren Kindern gegenüber, dass sie sie zu Persönlichkeiten heranreifen lassen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das geht, weil wir in Wartezeit sind. Das geht, weil der Fürst, der diese Welt regiert, der Satan ist. Und weil wir als Boten Gottes mit dieser Macht konfrontiert sind, nur durch Erziehung. Wir brauchen uns nicht fürchten vor dem Fürsten dieser Welt. Warum? Weil der Herr unseres Lebens diesen Bösen besiegt. Er ist mächtiger als wir. Aber es ist nicht mächtiger als der, in uns lebt. Und das ist der entscheidende Punkt, das zu lernen, auch in schwierigen Zeiten, finde ich, ist eine Herausforderung. Solange wir gesund sind, im Namen Jesu beten wir für die Kranken. Was ist, wenn wir krank geworden sind? Können wir den Namen Jesus annehmen für uns, als den Namen, der über jeden Namen ist? Können wir den bezeugen? Können wir mit diesem Namen, über jeden Namen, dem begegnen, dem widerstehen? Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte von der Tochter des Jairus. Da war ein Mann voller Glauben. Der kommt zu Jesus, auch wenn er sich bei seinen ganzen Kollegen unbeliebt macht. Weil seine Tochter todkrank ist. Und Jesus sagt, ich gehe mit. Er sagt, Meister, komm zu mir. Meine Tochter ist krank, er liegt im Sterben. Ich komme. Unterwegs die Massen um ihn herum, dann kommt noch die Frau, die blutflüssig ist. Das Ganze verzögert sich. Erst wird diese Frau gesund. Und dann kommen schon die Boten und sagen, bemühe den Meister nicht mehr, deine Tochter ist gestorben. Das ist zu spät. Und Jesus geht dorthin, schickt alle anderen raus, außer drei von seinen Jüngern, fasst das Mädchen an der Hand und sagt, Mädchen, steh auf. Und sie steht auf. Wir haben das erlebt. Wir haben das hier erlebt. Das Todeskind wieder lebendig geworden ist. Lass uns das nicht vergessen. Wir haben so oft erlebt, dass Menschen, die dem Tode geweiht waren, durch Jesu Eingreifen wieder zurechtgekommen sind. Wir haben einen Herrn, der vom Tode erlöst. Warum dürfen wir in unseren Häusern Menschen aufnehmen, die dem Tod überantwortet sind? Weil hier der Herr des Lebens regiert. Deswegen keine Furcht, aber diese Züchtigung annehmen. Der hat nämlich ein Ziel. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtet? Wenn ihr ohne Züchtigung wäret, welche alle teilhaftig geworden, dann seid ihr Bastard und keine Söhne. Nur Eltern, denen ihre Kinder nichts wert sind, lassen sie laufen. Die sagen, ach, was ist das? Mach was du willst. Keine Lust zu arbeiten, dann machst du das. Vielleicht drohen sie noch und sagen, man wird schon sehen, was da rauskommt. Aber sie setzen sich nicht ein, lass es. Lass einfach. Keine Lust, dann muss. Muss schon irgendwie gehen. Wenn nicht, arbeitest, glaubst du. Gibt viele Eltern. Es gibt leider viele Eltern, die so ihre Kinder ohne diese Erziehung lassen. Gott ist zum Glück nicht so. Er lässt es nicht zu, dass wir einfach so unser Leben vergeuden. Und er ermutigt uns manchmal richtig schwierige Sachen. Wirklich schwierige Sachen. Warum? Ich springe ein bisschen. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, also die leiblichen Väter. Er aber zu unserem Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint im Moment der Gegenwart kein Grund zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie als Frucht den Frieden der Gerechtigkeit denen, die durch sie geirrt sind. Züchtigung hat ein Ziel. Gerechtigkeit im Frieden. Es gibt ja so eine Gerechtigkeit im Zorn. Das nennt man heutzutage Aktivismus. Die ganzen Aktivisten sind Gerechtigkeitsfanatiker, aber nicht im Frieden. Die müssen die Gegner ihrer oder auch die Skeptiker ihrer Überzeugung angreifen, bekämpfen. Antifa sind Gerechtigkeitskämpfer, aber so, dass sie die Mittel selber benutzen, die sie anderen vorwerfen. Klimaretter und so weiter und so weiter. Gibt es gibt's auch im Religiösen. Gibt es nicht nur im Islam, auch im Christentum. Es gibt Leute, die sind so überzeugt, dass sie für die Gerechtigkeit eintreten, aber nicht im Frieden. Ist jemand durch Gottes Erziehung verhindert? Dann ist er ein Mensch, der Gerechtigkeit im Frieden schafft. Das im Frieden heißt trotzdem mit Konsequenz, kann das heißen. In der Regel denke ich, heißt es so. Aber es hat ein Ziel. Und das trifft genau wieder mit dem zusammen, was wir bei dem Propheten Jesaja gelesen haben. Deswegen heißt es, Vers 12, richtet auf die erschlaffen Hände und die gelähmten Knie. Wenn wir dort gelesen haben, euer Gott kommt oder unser Gott kommt, dann wird hier im Hebräerbrief deutlich, wie er kommt. Nämlich durch seine Leute. Wir sind diejenigen, die die erschlaffen Hände und die gelähmten Knie wieder aufrichten sollen. Und macht gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Weg abgewandt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden nach, mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird, indem er darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Gottes mangelt. Und eine Wurzel der Bitterkeit abschließt. Was heißt das, an der Gnade Gottes Mangel zu leiden? Und welche Konsequenz hat das? Wir lesen das danach. Eine Wurzel der Bitterkeit. Das kommt ja immer wieder auch in Untergläubigen vor. Dass man bitter wird und man kann den anderen mit einmal nicht mehr ertragen. Oder ärgert sich über das, was er sagt. Oder fühlt sich verletzt. Oder verschiedene Sachen. Das ist zusammengefasst unter diesem Begriff Wurzel der Bitterkeit. Man hat so ein schlechtes Gefühl, wenn man dann mit jemandem zusammen. Was ist der Grund dafür? Wann immer das auftritt, hier ist die Lösung. Genau, das ist an, dass jemand nicht genügend Gnade von Gott genommen hat. Wisst ihr, was die unduldsamsten Menschen sind? Die sich selber nicht leiden können. Wer sich selber nicht leiden kann, das, ihr könnt das mitnehmen im Alltag. Es gibt Leute, mit denen man kaum zusammenarbeiten kann. Die sind immer angriffig. Ja, die beißen immer um sich. Der Grund ist, dass sie sich selber nicht leiden können. Und was ist die Ursache dafür? Sie haben nicht Gnade mit sich. Gott ist gnädig mit uns Menschen, mit jedem Menschen. Aber die das nicht annehmen, die sind nicht nur undankbar, sondern auch, die werden nicht nur undankbar, Gott gegenüber, sondern auch böse gegenüber Menschen. Das ist übrigens der ganze Grund für den Hass unter Menschen, für die Zerrüttung in Familien. Wo immer sowas auftritt, fehlt es an Gnade, an angenommener Gnade. Die Gnade Gottes ist ja da. Die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Es nehmen aber nicht alle Menschen diese Gnade an. Sie wollen selber die Besten sein. Wenn sie merken, sie schaffen das nicht, hassen sie sich selber und weil sie das nicht aushalten können, projizieren sie den Hass auf andere. Das ist schwierig, solche Leute sind sehr schwierig zu erreichen. Und ich denke, wenn wir wieder unsere Bibeltexte gerade auch aus der letzten Woche angucken, dass Gott auch zu solchen Menschen zwei oder dreimal redet, um sie von diesem Weg abzubringen. Um ihnen anzubieten, gnädig zu sein. Ich habe das diese Tage gerade wieder ein Zeugnis von einem Mann gehört, der ein Satanist war, der wirklich noch detailliert den ganzen Mist auf seinen Körper genommen hat. Und der diese ganzen Hass, den er auf sich hatte, gelebt hat. Und Jesus ist ihm begegnet und als er das gezeugt hat, dieser Mann von 150 Kilo weint, als er das nur erzählt. Dass Jesus ihm begegnet ist und hat ihn mit einer Liebe geflutet, die er sich nie in seinem Leben nur auch nur vorstellen konnte.
und sein ganzer Hass ist zerbrochen. Und er ist heute ein Mann Gottes. Er dient nicht mehr dem Satan, indem er andere Menschen zerstört, sondern Jesus, indem er dessen Erlöser ist. Auch solchen Menschen ist diese Gnade angeboten. Ob sie es ja annehmen. Warum? Warum ist das nicht sicher, dass andere das annehmen?
Weil wir herrschen wollen.
Weil sie die zweite Seite Gottes nicht für möglich halten. Und da kommen wir nochmal. Bitte?
Für möglich. Nicht für möglich halten.
Nicht für möglich. Möglich halten. Nicht für möglich halten. Weil sie sich dem Bösen unterworfen haben, denken sie, dass das Böse die Welt beherrscht. Ich habe wirklich Menschen getroffen, mit denen ich reden konnte, diskutieren konnte. Einmal sogar auf einer Seelsorge. Ich habe gesagt, warum bist du Satanist geworden? Das war jemand, der sich dann so offen bekennt. Aber wir sagen, das ist doch klar. Weil der Tod stärker ist als Gott. Ich habe so viel Schlimmes erlebt, da habe ich verstanden, Gott ist zu schwach. Also habe ich mich dem Teufel gegeben. Ich sage, wie kommst du davon? Na, du siehst es doch, in der Welt ist das Böse immer stärker als das Gute. Für solche Menschen ist noch Hoffnung. Wisst ihr wie? Durch die andere Seite Gottes. Die andere Seite Gottes haben wir auch in unseren Versen gelesen. Jesaja 35. Stärkt die müden Hände und macht fest die wachen Knie. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Er kommt zur Rache. Das ist die andere Seite des Wortes. Das ist die andere Seite, warum man solches Schlimme aushalten kann. Und unter der Zucht unseres Vaters nicht zerbricht. Weil er ein gerechter Gott ist, der das Böse vergibt, aber keineswegs für schuldlos hält den Schuld. Er nimmt die Sünde weg. Aber wenn jemand schuldig ist und in der Sünde verharrt, dann kommt Gott selber dazwischen. Ich habe in diesen Tagen, habe ich mir erinnert, Heidi, wir waren gemeinsam, erinnerst du dich, als wir damals in Süddeutschland waren und mit dieser Frau, mit Gerd damals und Norbert, in dem Haus waren, wo dieser Totengeist war. Wir sind in ein Haus gewesen, zwei Nächte beherbergt, und es roch wie in einem Krankenhaus. So schlimm nach Verwesung. Ich habe dann gefragt, kann das sein, dass irgendwo hinter einer Vertäfelung irgendein Tier verfault oder was? Nee, das ganze Haus war eine Steinmetzbetrieb und das war alles vertiefelt. Das war also keine Fliesen, sondern richtige Steinplatten. Also man war wie in so einer Gruft. Es war also keine Möglichkeit, dass irgendwas dahin ist. Und wir haben dort ein und zwei Nächte in diesem Gestank ausgehalten. Die Frau hat es nicht gemerkt. Und in der zweiten Nacht hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Das wurde dann ein mehrstündiges Seelsorgegespräch. Und dort wird deutlich, dass der Mann hat sie verlassen, war nach Australien abgehauen, sie hat mit ihren Söhnen den Betrieb versucht, irgendwie weiterzuführen. Und dann kam ein betrügerischer, der sich ausgegeben hat als ein Mann Gottes und hat sie betrogen und unter Druck gesetzt und hat sie mit einem Geist des Todes belastet. Und wir haben das gerochen. Sie selber hat es nicht wahrgenommen. Es war so schlimm, dass man es allen in diesem Haus nicht aushält. Wir haben Wir haben in dieser Nacht gebetet und haben diese ganze Sache jetzt hingelegt und gebetet und diese Macht verwiesen. Und sind dann, glaube ich, noch 2 Stunden ins Bett gegangen. Und da war der Geruch. Wir sind dann am frühen Morgen weitergefahren zu unserem nächsten Termin. Und am Abend kriegen wir einen Anruf von dieser Frau. Voller Schock. In dieser Nacht ist der Mann gestorben. Ist der Mann, der das auf sie gelegt hat, gestorben. Dieser Geist, den wir dort zurückgewiesen haben im Namen Jesu, ist in ihn gefahren, hat ihn umgebracht. Das ist der Gott, der Rache. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir mit Jesus so zusammen arbeiten, so zusammen im Dienst sind, dann sind wir nicht nur dazu da, um die Schwachen zu stärken, sondern auch um das Böse wirklich zurückzudrängen und dem Gott der Rache Gerechtigkeit überzulassen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns zu rächen. Das darf uns entlasten. Deswegen müssen wir nicht länger unter diesem Druck der Vergangenheit gequält werden, dass man sich irgendwie Recht verschaffen muss. Das macht der gerechte Gott. Also, 3 Dinge. Die Zeit des Wortes ist gekennzeichnet von Erziehung Gottes und die ist schwierig. Die ist in dem Moment kein Grund zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Aber am Ende sind wir Menschen gerecht. Ich merke das in eurer Familie. Diese paar Minuten, die wir miteinander geredet haben, merke ich, wie Gott euch zu Persönlichkeiten erzogen hat, die außergewöhnlich sind in dieser Welt. So schwer das war, was ist. Gott hat euch längst bereitet. Das Ziel ist, dass wir in die Lage versetzen, das ist der zweite Punkt, dass wir in die Lage versetzen, andere, die schwach sind, deren Kraft kaputt geht, die gelähmte Hände und wankende Knie kriegen, zu unterstützen. Wirklich deren Begleiter zu sein. Sie zu ermutigen. Sie auf den hinzuweisen, der der Herr der Herren, der König ist und vor dessen Namen sich jedes Knie beugen muss und den jeder bekennen muss als den Herrn. Und das dritte, ja, in Gott sind wir Rechtigkeit. Wir brauchen uns nicht selber rechnen, wir müssen uns recht verstehen. Er macht das, aber es gehört zu unserem Zeugnis. Das Wort des Propheten muss ausgesprochen werden. Und ich will das lernen, auch das lernen, dass wir den Gott der Rache bezeugen. Nicht als Drohung, sondern als Tatsache. Das ist keine Drohung, das ist eine Tatsache. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Wir dürfen das wissen, und das ist das, was mich so freut an meinem Bruder in Pakistan. Nach diesem einen Tag der Erschütterung ist er zurück in dieser Sicherheit und kommt zu helfen. Wenn ich hier die jungen Leute erzähle, frage ich natürlich, wie viele Jahre wird es dauern, bis er in diese Dimension hineintritt. Ich habe ja immer genauso klein angefangen, genauso unsicher, genauso mit 1000 Fragen und nur 10 Antworten. Und ich bin dankbar, hineingetreten oder hineinlaufen zu dürfen in diese Gemeinschaft mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat und der seine Kinder von Herzen hat. Und heute mit dieser Zuversicht zu warten. Ja, es sind andere Arten. Ja, andere.